Es geht um Wegbeschreibung. Das ist der Titel. Eine Wegbeschreibung. Untertitel: Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wegbeschreibung. Dazu schlagen wir mal die Bibel auf, 1. Mose 2. Mose 2, 1 bis 14. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Erstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott, der Herr, die Erde und die Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprossen, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen, und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte in einen Garten in Eden im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ein Strom geht aus von Eden, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilte er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es das Bedolachharz und den Schohamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hidekel, der fließt gegenüber von Asur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn. Nein, bis dahin. So, wenn wir das hier anschauen, wie Gott alles geplant hat. Er hat alles geplant, damit es so weit kommt. Er hat sich vorher ausgedacht, vor Beginn dieser Welt, wie er diese Welt schaffen wird. Er hat genau einen Weg gehabt und hat genau Dinge festgelegt. So will ich es haben und so werden wir es tun. Und niemand hat ihm dort reingeredet. Niemand konnte sagen, mach die Erde viereckig oder mach ein Ei draus. Er hat sie rund gemacht. Und er hat die Bäume und die Pflanzen und die Tiere, alles hat er geschaffen. Alles hat er geschaffen, dass alles ihm die Ehre geben kann. In Vers 15 bis 17 steht: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also er hat ja eine Ordnung aufgestellt, und keiner weiß eigentlich warum. Er hat hier eine Ordnung aufgestellt, warum hat er denn den Baum hineingestellt, wenn man nicht davon essen darf? Eine schwierige Frage. Schwierige Frage. Eines Tages wird Gott uns erzählen, warum er das gemacht hat. Ich denke, wir können es nur ahnen, warum Gott es gemacht hat. Aber wissen können wir das, glaube ich, nicht. Ich habe schon oft nachgefragt, warum hast du diesen Baum hineingestellt von Gut und Böse, wenn du doch gewusst hast, dass die Schlange die Menschen verführt? Ja? Er wollte uns Gelegenheit gegeben zu gehorchen. Und gehorchen ist das Anfang bis zum Ende. Gott zu gehorchen, auf seine Gebote zu hören. Und wenn wir das verstanden haben, dass diese Gebote nicht ein Joch sind, sondern dass diese Gebote eine Hilfestellung ist, die uns schützt. Das ist wie, du deinen Kindern sagst, du darfst jetzt mit dem Schraubenzieher nicht in die Steckdose langen. Oder du darfst bei Rot nicht über die Ampel gehen. Das sind ja auch Gebote. Und das Kind könnte sagen, immer diese Einengung. Ich darf nicht machen, was ich will. So, aber das sind einfach Schutzmaßnahmen, so wo wir freiwillig gehorchen oder wir haben dafür das zu erleiden, was dadurch geschieht, wenn wir es nicht tun. Und wenn wir das so sehen, dass Gott alles sehr gut gemacht hat. Sehr gut. Auch du bist sehr gut. Du auch. Lesen wir weiter in 3, 1 bis 19. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Bäumen des Gartens, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie auch nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böse. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, einzig zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß auch. Da wurde ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie heften Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich höre deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten hatte, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir an meine Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinen Bauch sollst du kriechen, den Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Distel wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst vom Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also Gott hat hier Wegweisung gegeben. Er hat dir einen Weg beschrieben, den er einschlagen wird, so dass hier aus dem Samen dieser Frau ein Nachkomme dieser Frau, der Christus hervorkommen wird. So, Gott hat es jetzt nicht dem Teufel überlassen, sagt, okay, ich habe mich jetzt enttäuscht, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr mit euch, sondern er hat einen Weg vorgezeichnet. Und wenn wir eines Tages diesen Triumph im Himmel erleben werden, wie der Teufel und sein ganzes Heer im Feuersee sein wird, so, dann werden wir feststellen, dass wir mit daran beteiligt waren, ihn in den Feuersee zu bekommen. Versteht ihr das? Okay, lass uns einfach den Text ein bisschen angucken. Diese Sinnesänderung, in der wir uns hier bewegen, das ist so wichtig, das zu erkennen. Gott, der Herr, legte damals schon genau den Weg fest, wie wir wieder zu ihm zurückkehren sollen. Er hat den Weg schon damals festgelegt. Er gab die Richtung an. Die Schlange gab nicht die Richtung an, sondern Gott gab die Richtung an. Wenn wir unser Verhalten sehen und was hier in der Bibel geschrieben steht, sie waren nicht gehorsam. Sie haben gesündigt, weil sie sich haben verführen lassen, weil sie nicht gehorcht haben. So. Und als Gott dann gefragt hatte zu dem Menschen, zu Adam, was hast du getan? Und jetzt hört man genau zu. Ich bin unschuldig. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuldig. Und letztendlich bist du Gott schuldig, weil du mir diese Frau gegeben hast. Sagt es das aus? Und dann Gott zu der Frau, was hast du getan? Und das sagt die Frau, die Schlange hat mich getäuscht. Du hast doch die Schlange geschaffen. Wenn du sie nicht geschaffen hättest, hättest du mich nicht täuschen können. Und so sind seit Adam und Eva Schuldzuweisungen da. Der andere ist immer schuld. Ich bin nicht schuld, der andere ist schuld. Immer diese Schuldzuweisung. Und Gott sagt, du bist doch letztendlich schuldig, du hast doch alles geschaffen. Hättest du es doch anders gemacht. Und so ist die ganze Menschheit hineingekommen in dieses Verhalten, ich bin nicht schuldig, du bist schuld. Warum? Weil hier Stolz gekommen ist. Weil hier der Stolz des Teufels in die Menschen gekommen ist und letztendlich die Anklage bei Gott endet. Weil der Teufel Gott anklagt. Der Teufel will Gott beseitigen, damit er an höchster Stelle steht. Und solange wir nicht aus diesem Denken herauskommen, solange wir nicht bereit sind, Verantwortung zu nehmen für uns, solange wir nicht für unsere Fehler bereit sind, Verantwortung zu nehmen, solange wir nicht bereit sind, als Ehepaare auch für die Fehler der Frau oder des Mannes vor Gott gerade zu stehen oder vor der Welt gerade zu stehen, handeln wir in dieser gefallenen Schöpfung. Auch hier muss sich unser Sinn ändern. Wenn mein Partner was falsch macht, kann ich dazustehen und sagen, ja, es war verkehrt, aber ich stehe dazu. Ich verurteile hier nicht. Und wenn wir hier umdenken, wenn wir hier unsere Sinne wandeln, dann kann uns die Schlange nicht mehr täuschen. Weil wenn wir einen Fehler gemacht haben, können wir zum Papa gehen und sagen, Papa, vergib mir. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja? Hätten die das damals gemacht, wäre die Geschichte anders ausgegangen. Das wissen wir nicht, was dann gekommen wäre, weil es steht nicht so geschrieben. Keine Parallelstelle dazu. Ja. Vielleicht war es wirklich Gottes Plan, dass es geschieht. Vielleicht war es wirklich Gottes Plan. Aber Gott hatte von Anfang an einen anderen Plan mit uns. Und wenn wir diesen anderen Plan verstehen, kommen wir zum Schluss hin, dann werden wir vielleicht aha denken. Aber wir wollen diese Anfangsstelle hier weiter nehmen. Und dann sagte Gott, dann in Vers 22 bis 24, und Gott, der Herr, sprach, sieh, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden den Cherubim sich lagern mit der Flamme des Zucken des Schwertes, den Weg, den Baum des Lebens zu bewachen. Das heißt, dass der Baum des Lebens für uns immer noch verschlossen ist. So manche behaupten, sie haben schon von dem Baum des Lebens gegessen, möchte ich einfach widersprechen. Weil solange wir hier als Mensch sind, solange wir hier immer noch bereit sind zu sündigen, werden wir nicht von dem Baum des Lebens essen. Warum? Dann wäre alles umsonst gewesen. Weil wenn wir, so wie wir jetzt sind, wir sind zwar erlöst, unser innerer Mensch ist erneuert, aber unser Wesen und unser Körper ist immer noch irdisch. So, dann würde das, was jetzt da ist, für ewig leben und der Opfertod Jesu Christi wäre umsonst gewesen. Wir werden vom Baum des Lebens essen, wenn wir im Himmel sind, wenn wir verwandelt sind, wenn wir wirklich diese neue Kreatur sind, wenn wir wirklich diese neue Schöpfung im Himmel sind, dann werden wir von dem Baum des Lebens essen, so mein Verständnis, und nicht vorher. Weil sonst hätte er es ja so lassen können. Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns auferweckt zum ewigen Leben. Ja, aber wir haben den Geist in uns, aber wir essen nicht von dem Baum des Lebens. So, und darum geht es, dass wir wissen, wir sind aus dem Paradies ausgetrieben, damit wir nicht von dem Baum des Lebens essen, um nicht ewig zu leben in dieser sündhaften Natur. Ja? Damit wir nicht ewig leben in dieser sündhaften Natur. Und deswegen ist der Baum des Lebens immer noch bewacht. Da kommt keiner hin. So, und das ist einfach diese Wegbeschreibung, ja? Die ganze Geschichte ist jetzt vor circa 6000 Jahren passiert. Ja? Gott hat einen Weg, er hat einen absoluten Weg. Und zu erkennen, Gutes und Böses, ja? Wie weit kann die Menschheit heute noch erkennen, Gutes und Böses? Wie weit sind wir selber manchmal gefragt, Gutes oder Böses zu erkennen? Wie urteilen wir über manche Dinge? Also ich denke, damals war es noch relativ einfach, weil die Sünde die Menschheit noch nicht so zugedeckt hat wie heute. Damals haben selbst die Menschen noch gewusst, was gut und böse ist, was die normalen, also normalen Menschen, falsches Wort, so, was die Menschen, die nicht errettet sind, sie können von Gut und Böse nicht mehr unterscheiden. Weil 6000 Jahre Sünde die Menschheit zugedeckt hat. Finsternis bedeckt das Land. Ja? So, dieses Erkennen von Gut und Böse ist dann immer groß vorhanden, weil sonst würden sie manche Dinge nicht tun. Wenn wir die Geschichte von Jona sehen, wo er von Gott abgehauen ist und im Schiffsbau schläft und dieses Unwetter kommt, so haben diese anderen Menschen ihren Göttern geopfert, weil sie wussten, sie tun irgendeine Sünde. Oder sie wussten, irgendjemand hat gesündigt, jetzt müssen wir unseren Göttern opfern, um sie zu besänftigen, damit dieser Sturm aufhört. Sie haben ein Empfinden gehabt, irgendwas läuft hier schief. Das ist nicht mehr normal, das ist kein normaler Sturm, sondern hier sind Mächte und Gewalten am Wirken, so, die wollen uns umbringen, weil irgendeiner hier falsch liegt, ja. Und der, wo falsch gelegen ist, der hat geschlafen. Wo schlafen wir? Dass uns die Welt aus dem Boot schmeißen muss. So. Dass Gott rufen muss, Fischi, Fischi, Fischi. Ich habe heraussagen wollen, dass 6000 Jahre Sünde dieses klare Verständnis von Gut und Böse überdeckt hat. Und dass die Christen oft ein Problem haben, was ist gut und was ist böse. So, das ist der Anfang der Menschheitsgeschichte. Das ist der Anfang. Wenn wir das sehen, was Gott alles getan hat, damit wir heute so sind, wie wir sind, ja, hat er damals den Weg festgelegt. Er hat eine Wegbeschreibung den Menschen auf mitgegeben, um zu zeigen, ich führe euch da wieder raus. Er hat damals schon gewusst, was kommt. Ja? Also ich behaupte, dass Gott es vorher gewusst hat, das mit der Schlange. Aber dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, der Schlange einfach nicht zu glauben, sondern Gott zu gehorchen. Und damals war Adam und Eva, sie wurden als Bauern eingesetzt, als Verwalter über Erde, über die Schöpfung. Sie waren Bauern. Keine Jäger, sondern sie haben damals noch kein Fleisch gegessen. So, sie haben das bewacht, sie haben das bewahrt, was Gott gepflanzt hat. Sind hier und den Tieren Namen gegeben, waren von Gott in dieser Verwalterschaft eingesetzt. Und diese Verwalterschaft haben sie an den Teufel dann verraten und verkauft und ihm übergeben. Und darum mussten sie aus dem Paradies raus, damit Gott hier etwas vollbringen kann, damit sich das so grundlegend ändert, so wie es vorher nicht war. Und dazu schlagen wir jetzt die Bibel ganz hinten auf. Ja. Ja, ja. So erkennen Gutes und Böses. Ja. Das will ich jetzt aber nicht rausarbeiten, sondern hier geht's um was anderes. Ja? Offenbarung 21. Eins bis 27. Also ganze Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, sieh das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und den mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtiger und Zauberern und Götzendiener und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatte, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und eine hohe Mauer und hatte 12 Tore. Und in den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore, nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen, die 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt war viereckig angelegt, und die Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihr Länge und Breite und Höhe sind gleich. Und er maß eine Mauer 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist eines Engelsmaß. Und der Bau Ihre Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold wie reines Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelsteine geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis und der siebte ein Chrysolith und der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Je eins der Tore war aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Gott, der Herr, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm, und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen sein, die Nacht wird dort nicht mehr sein. Man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen, und alles Gemeine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Völlig andere Beschreibung wie 1. Mose. Kein Garten mehr, keine Bäume mehr, keine Tiere mehr, sondern nur noch Herrlichkeit, nur noch Kostbarkeit, nur noch Schönheit, nur noch Licht, keine Dunkelheit, keine Schmerzen, kein Dämon mehr, kein Teufel mehr, nichts mehr. So wie wir das so betrachten, von der gewissen Ebene aus, Paradies, sie waren dann als Verwalter, als Bauer eingesetzt, so, und sie fielen heraus. Man fiel heraus aus dem Paradies, ging, das sind jetzt 6000 Jahre dazwischen. Und dann will Gott uns auf eine höhere Ebene zurückbringen. Wir waren vorher auf der Ebene und werden dann auf diese Höhe zurückkommen. Nicht mehr als Verwalter eines landwirtschaftlichen Gutes, sondern als Kinder Gottes. Die leben werden mit Gott selbst. Nicht mehr im Garten spazieren gehen, warten, bis Gott kommt, sondern er wird permanent da sein. Diese Beforderung, die hier da ist, dieses zukünftig, was hier auf uns hier wartet, diese Herrlichkeit, diese Schönheit. So, wir hängen hier so dem Gold nach, so goldes Kettchen und vielleicht noch ein paar Pfund auf dem Bankkonto oder sonst irgendwas. Und dort wird es der billigste Baustoff sein, nämlich die Straße. So, man wird auf dem Gold umher spazieren, so, und all das hat Gott geplant von vornherein. Er hat geplant, okay, ihr seid hier weggegangen, ihr wart Staub. Ja? Und zu der Schlange hat er gesagt, und du wirst Staub fressen. Dem Teufel bleibt nichts anderes übrig, als nur das zu fressen, was von uns übrig bleibt, wenn wir gestorben sind. Das ist sein ganzer Lohn, den er bekommt. Er frisst nur noch das, wenn wir gestorben sind, diesen Staub, den kann er wieder fressen. Aber uns verwandelt er in diesen Auferstehungsleib, wie Jesus ihn hatte. Für immer Kinder Gottes zu sein, für immer mit ihm zu leben, für immer in diesem Licht und diesem Glanz zu leben. Aber auch in dieser Kraft und diesen Möglichkeiten. Ich denke, wenn wir das so sehen, was die Sünde war, wie wir hier rausgefallen sind und wie wir hinaufkommen sollen auf einen Punkt, ja, das um vieles übertrifft, was vorher war. Wir sind ja wirklich auf dem tiefsten Punkt. Wir sind ja aus einer Höhe runtergefallen, aus dem Paradies, aus dem Leben mit Gott runtergefallen. Und leben jetzt hier unten in diesem Tal. Und Gott will uns erhöhen über das, weit über das, was vorher war. Und darum ist es so wichtig, diese Ordnungen Gottes, diese Gebote Gottes, diese Reinheit und diese Heiligkeit Gottes zu leben, zu bewahren. Weil nur die werden dort ankommen. Wir lesen hier auch, dass es noch Nationen geben wird, weil das Licht von der heiligen Stadt wird die Nationen erhellen. Es wird da draußen Leben geben, vor der Stadt. Aber wenn wir mit zur Erstlingsfrucht gehören, wir sollen durch unser Leben in diese Stadt hineinkommen. Das heißt, dass wir an der ersten Auferstehung teilhaben sollten, wenn es irgendwie möglich geht. Ja, wenn es irgendwie möglich wäre, an der ersten Auferstehung teilzuhaben, das heißt an der Entrückung. Ob du gestorben bist oder lebendig entrückt, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber dein Leben, wie du gelebt hast, dass du so lebst, dass du bei der ersten Auferstehung dabei bist. Weil der zweite Tod wird keine Macht mehr über dich haben. Du kannst nicht mehr in den Feuersee geworfen werden, weil du schon auferstanden bist. Weil du schon verherrlicht bist. So, das Leben wird weitergehen. Wir werden nicht nur in Neuen Jerusalem, sondern die Nationen, es kommt noch. Wart ab. So, es werden ganz normale Menschen sein, wie du und ich. Was weiß ich. So, im Alten Testament steht irgendwo, wenn einer vorzeitig stirbt, vor 100 Jahren, so wird, dann wird er als verflucht gelten. Ja. Das ist nach dem. Und hier steht der Baum des Lebens und die Nationen werden von den Blättern von dem Baum des Lebens essen, dadurch genesen. Die ganzen Nationen werden gesund werden. Ja. Sogar die Stadt, er sagt ja letztendlich sogar, dass die Stadt diese Braut ist. Ja. Und trotzdem ist sie eine Stadt. Es wird ja beschrieben, diese Mauern, diese Perlen, wo Namen drauf geschrieben sind. Aber letztendlich ist es die Braut in dieser Schönheit, in dieser Majestät, dieses Riesige. Das ist ein Riesenausmaß. Das sind ja, glaube ich, 2.500 Kilometer mal 2.500 Kilometer. Genauso hoch, ja? So. Und das ist alles Gold und Edelsteine. Wir leben in der Stadt. Aber es spricht hier eben auch, es spricht hier in Offenbarung 21, sieh, ich zeige dir die Braut des Lammes. Wie die Stadt vom Himmel herniederkommt. Aber hier ist diese Schönheit, diese Herrlichkeit, diese Ausstrahlung gemeint. Keine Flecken mehr, keine Runzeln mehr, nur noch Herrlichkeit und Kraft. Okay, Offenbarung 22, 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und in der Mitte ihrer Straße des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht das Licht einer Lampe und das Licht der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. So, hier werden wir an den Baum des Lebens herangeführt. Aus dem Paradies wurden wir vom Baum des Lebens weggeführt, und hier wird die Braut, die Menschen, wieder an den Baum des Lebens herangeführt. Und wenn wir dort sind, wird es keinen Fluch mehr geben, ewiges Leben. Wir werden immer noch ihm dienen, werden immer noch Halleluja singen, wir werden immer noch das erleben, dass wir jeden Tag an Gott etwas Neues entdecken. So, Jesse Zublantis, der mal im Himmel war, beschreibt es so, wenn die vier lebendigen Wesen, die fliegen so um Gott rum, so. Und jedes Mal, wenn sie eine Runde gedreht haben, haben sie wieder was Neues entdeckt, und das seit für uns Millionen von Jahren. So. Und sie rufen immer wieder aus, heilig, heilig ist der Herr. Ja, wieder was Neues entdeckt in Gott. So. Und wir werden nicht aufhören zu staunen, wir werden nicht aufhören, ständig was Neues zu entdecken. So. Ich glaube, viele sagen, oh, wenn ich mal im Himmel bin, werde ich Paulus dieses und jenes sagen. Warum hast du das mit dem Kopfdruck geschrieben, oder? Warum hast du dieses und jenes? Warum warst du so drauf, ja? So, ich glaube, ich werde nur vor Gott stehen und staunen. So. Vielleicht frage ich Paulus auch was, okay, aber ich glaube, das wird dann nebensächlich sein. Wir werden einfach Gott sehen und staunen, wie er wirklich ist, ja? So. Offenbarung 22, 6. Vers 6 bis Ende. Hier haben wir noch einmal die ganze Zusammenfassung der Bibel drin. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und sieh, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Ich komme bald, ja. Ich meine, das ist immerhin 1900 Jahre her. Fast 2000 Jahre. Jahre 95 wurde das Buch geschrieben von Johannes. So, was ist bald? Ja? Und ich, Johannes, bin der, welcher die Dinge hörte und sah, und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an, und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Also wir haben hier Zeit. Noch ist Jesus nicht da. So, wir haben noch Zeit, uns zu heiligen, und die Welt hat noch Zeit, zu sündigen. So, wir entscheiden, was wir, wie wir leben wollen, was wir tun wollen. Ja? Siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir, um ein jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihr Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand von diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens, aus der heiligen Stadt und von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komme Herr Jesus. Und die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen. So, hier ist nochmal die Zusammenfassung, so dass Gott gehorsam will, dass er will, dass wir uns heiligen. So, und die werden hineinkommen, wir werden unsere Kleider waschen in dem Blut Jesu. So, die gerechten Taten der Heiligen. Dieses Gewand der Autorität, das immer wieder beschmutzt wird. So, wir waschen es, damit wir einen Anteil haben am Baum des Lebens und gehen hinein in die Stadt. Gehen hinein und leben in dieser Stadt. Was könnte es Besseres geben, als dieses Ziel anzustreben? Ich glaube, wenn wir das als oberste Vision haben für unser Leben, an der ersten Auferstehung teilzuhaben, um in dem neuen Jerusalem zu leben, dann ist alles andere nicht mehr so wichtig. Dann sind auch unsere Gaben nicht mehr so wichtig, unsere Berufung, was wir hier alles fertig kriegen oder nicht fertig kriegen, sondern wenn wir diese Berufung, wenn wir dieses Schau haben, hier an der Ferne, hier das neue Jerusalem kommt vom Himmel und dort will ich hin. Dort will ich ankommen und nirgends anders. Wenn ich diese Ausrichtung habe in meinem Herzen, in meinem Sinn, wird Gott alles tun, dass ich dahin komme. Er hat schon alles getan. Er hat alles in die Wege geleitet. Ja, es ist alles in die Wege geleitet. Es gibt nichts, was nicht in die Wege geleitet wäre. Es gibt nichts, was uns fehlen könnte. Nichts. Es ist nur unsere Einstellung dazu, unser Sinn dazu, unseren Sinn verwandeln zu lassen und sagen, ja, dort will ich hin. Um für immer und ewig mit Gott zusammen zu leben. In dieser Herrlichkeit, in dieser Kraft, in dieser Pracht. Und nicht anders. Amen. Machen wir einen Schnitt?